Im ersten Teil haben wir uns über die Subjekte im Windows-Betriebssystem Gedanken gemacht, also praktisch so die Benutzer des Systems, Gruppen, Benutzer-Accounts, Maschinen-Accounts. In diesem Teil hier wollen wir uns über die Objekte mehr Gedanken machen, also praktisch die Dinge, auf die die Subjekte zugreifen können. Beispiel wäre eine Datei oder ein Registry-Key oder dergleichen mehr. Und damit Windows rausfinden kann, ob der Benutzer Bob, das Subjekt, Zugriff hat auf das Objekt, die Datei xy.txt, sind zwei Dinge notwendig. Das erste ist der Token des Benutzers, in dem drin steht, in welchen Gruppen ist er Mitglied, welche Privilegien hat er. Und das zweite ist eine Datenstruktur, die nennt sich ACL oder Access Control List, die praktisch sagt, wer darf was. Und dann werden die beiden zusammengebracht von Windows und Windows trifft eine Entscheidung. Die Access Control Lists bestehen aus letztendlich drei Teilen, kann man sagen, nämlich einmal die Zugriffsregeln, die Access Rules, in denen steht drin, wer darf was. Und es gibt die Audit Rules, in denen steht drin, welche Zugriffe auf das Objekt sollen gelockt werden ins Event Log, was wichtig ist für solche Dinge wie Non-Repudiation oder Revisionssicherheit und dergleichen mehr. Und Objekte haben einen Besitzer, einen Owner, und das ist eben das Subjekt, typischerweise das Objekt angelegt hat am Anfang. Ein ACL, diese Datenstruktur ACL oder Security Descriptor kann man sich folgendermaßen vorstellen. Es gibt hier drei Teile, so einen allgemeinen Teil. Wer ist der Besitzer des Objektes? Group SID ist nur noch aus historischen Gründen vorhanden. Dann gibt es den Dackel und den Sackel. Dackel steht für Discretionary Access Control List. Und das sind letztendlich die Zugriffslisten. Da würde drinstehen zum Beispiel, der Benutzer Bob darf die Datei lesen und der Benutzer Alice darf die Datei nicht schreiben, zum Beispiel. Und im Sackel, in der Security Access Control List, steht drin, wenn Alice erfolgreich diese Datei öffnet oder schreibt, dann soll ein Eintrag erzeugt werden im Eventlog, beziehungsweise wenn zum Beispiel Bob fehlschlägt beim Schreiben der Datei, dann will ich das wissen in diesem Eventlog. Das ist ein Win32-Konstrukt, aber im .NET Framework haben wir dafür Unterstützung. Es gibt eine Klasse, die heißt Authorization Rule, die wiederum sich spezialisiert in Access Rule für Zugriffslisten und Audit Rule für Regeln, für Auditing-Regeln. Und hier kann man sehen, wir haben Access Rule-Klassen für Schlüssel, für Event Handles, für das Dateisystem, für Mutexes, für Registry, für Semaphoren und für Active Directory. Das heißt, mit diesen APIs kann ich letztendlich programmatisch Zugriffsrechte und Auditingrechte setzen auf meinen Objekten. Von der Idee her ist es so, und ich muss es gar nicht zeigen wirklich, weil es jeder kennt letztendlich dieses System. Von der Idee her ist es so, dass Microsoft auf all diesen Klassen Active Directory-Objekte, Registry-Keys und so weiter, gibt es eine Methode, die heißt GetAccessControl. Und GetAccessControl gibt mir diese Datenstruktur, diese Authorization- und Auditing-Rules zurück und bekomme dann so Werte wie zum Beispiel owner.value. Dann weiß ich, wer ist der Besitzer dieser Datei in dem Fall. Ja? Und dann kann ich hier durch die Access-Rules durchiterieren. Wie ihr seht, es wird hier viel Gebrauch gemacht von diesen Type of NT Account, Type of Security Identifier, eben in welchem Format ich diese Informationen haben will. Und dann kann ich praktisch sehen, wer zum Beispiel hat Zugriff auf die Datei und dergleichen mehr. Ja? Das hier wäre das Auslesen von ACLs und das hier wäre das Setzen von ACLs. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich ACLs setzen kann. Zum Beispiel die Klasse FileStream erlaubt es mir, einen ACL reinzureichen in den Konstruktor direkt. Das heißt, ich erzeuge eine neue Datei mit einem von mir bestimmten ACL. Oder aber ich baue diese Access Rules mir manuell zusammen und kann dann sagen, analog zu Get Access Control kann ich sagen Set Access Control auf der Datei. Und das hier wäre zum Beispiel ein Programm, das einer Gruppe, die heißt Website Operators, Modify-Rechte gibt und hier ein schöner Fall für diese Well-Known-SIDs, Network Service SID, das ist der Standard-Account, unter dem der IIS operiert, der bekommt Leserechte auf das Verzeichnis. Das heißt, das könnte irgendwas sein im Rahmen von einem Install-Skript für eine Webanwendung zum Beispiel. Wo brauche ich das? Hoffentlich braucht man das nicht oft, diese APIs. Ja. Im Normalfall ist es so, dass wenn ich unter Windows die Dateien in die richtigen Verzeichnisse kopiere, erben die bereits die Zugriffsrechte dieser entsprechenden Verzeichnisse. Zum Beispiel das Verzeichnis Program Files. Ja, schauen wir mal in Program Files rein, wo unsere Programme installiert sein sollten. Und hier kann man sehen, dass hier letztendlich nur System vorhanden ist, die Administratoren und die Benutzer auf dem System haben nur Leserechte. Ne? Und Trusted Installer ist der Account, mit dem typischerweise Updates durchgeführt werden. Das heißt, wenn ihr eure Programme in das Program Files Verzeichnis rein deployt, haben die automatisch die Rechte, wie man sie haben möchte, nämlich dass das Admins und System haben Zugriff und ansonsten nur lesend für den Rest des Systems. Ja. Wo sollten Dateien abgelegt werden, auf die man Schreibzugriff braucht? Das ist typischerweise das Profil des Benutzers, sprich unter Users, Dominic, ja, und hier zum Beispiel, keine Ahnung, Documents. Wenn ich hier mal in die Rechte reingehe, sehe ich, dass hier der Benutzer explizit Schreibrechte hat auf das Verzeichnis, ja. Das heißt, in dem Fall hat System Rechte, Administrators haben Rechte und der Besitzer des Profils. Also, wenn ihr eure Programme in die richtigen Verzeichnisse rein deployt, sprich das Profil, sprich Program Files und so weiter, haben die typischerweise auch schon die richtigen Zugriffsrechte. Wenn ihr aber irgendwas Spezielleres macht, wie Webanwendungen deployen oder dergleichen mehr, sollte man schon schauen, dass das Verzeichnis, in dem die Webanwendung existiert, dass die ACLs so sind, dass nur die Accounts, die wirklich Zugriff brauchen, auch Zugriff bekommen. Sprich Lesezugriff im typischen Fall für den IIS-Account. Okay. So, wir haben also gesehen, dass Subjekte und Objekte verbunden werden mit diesen Zugriffslisten und manchmal ist es sehr, sehr hilfreich, gerade als Entwickler zum Beispiel, wenn ich meine Identität wechseln kann hin und wieder, um Sachen zu testen. Zum Beispiel will ich vielleicht wissen, wie verhält sich mein Programm, wenn ein Benutzer davor sitzt? Wie verhält sich mein Programm, wenn ein Admin davor sitzt? Wie verhält sich ein Programm, wenn jemand aus der Marketing-Abteilung davor sitzt, wegen den veränderten Zugriffsrechten sozusagen? Ja? Ein anderer Punkt ist, wenn wir nochmal zurückschauen, ganz kurz, auf die Slide, auf die hier, ja? Unabhängig von UAC jetzt, ja? Aber der Token, der wird erzeugt beim Logon am System. Sprich, in dem Moment, wenn ich mich anmelde am System, geht die LSA in die Registry, wo auch immer, und sucht die ganzen Werte zusammen, wie die Gruppen, die Privilegien und meinen Namen. Ja? Das heißt, in anderen Worten, wenn ich bereits angemeldet bin am System und jemand fügt mich zu einer Gruppe hinzu oder entfernt mich aus einer Gruppe, dann wird der Token das nicht widerspiegeln, weil der Token wurde erzeugt vor, keine Ahnung, morgens um 9 und mittags um 3 wurde ich zu einer Gruppe hinzugefügt zum Beispiel. Ja? Was bedeuten würde, im Normalfall, wenn ich jetzt testen wollte oder diese Gruppenzugehörigkeit brauche zum Beispiel, dann müsste ich mich komplett abmelden am System und neu anmelden, damit ich einen neuen Token bekomme beim Logon. Das kann manchmal relativ umständlich sein, wenn man irgendwie 1000 Debug-Fenster und Remote Desktop und dergleichen mehr offen hat. Deswegen gibt es einen anderen netten Trick. Ja? Und das ist eine neue Log-On-Session zu starten. Sprich, wenn wir mal auf das Verzeichnis, auf das Bild schauen von vorhin, sehen wir hier, wir haben uns angemeldet und hier ist diese sogenannte System-Log-On-Session. Und wenn Alice sich anmeldet dann und den ersten Prozess bekommt, Explorer, dann erzeugt Windows eine Log-On-Session für Alice. Ja? Und MS SQL lebt auch in seiner eigenen Log-On-Session. Ich kann aber mehrere Log-On-Sessions haben, die unabhängig voneinander leben können, nebenher auf dem System. Das Spezielle beim Erzeugen der Log-On-Session ist, dass wir einen frischen Token bekommen. Mit anderen Worten, wenn wir eine neue Log-On-Session erzeugen, können wir praktisch andere Benutzer simulieren, beziehungsweise können auch unsere Gruppen oder dergleichen holen, die nach unserem initialen Logon erzeugt worden sind. Zum Beispiel gehen wir mal hier zurück und legen mal einen Account an in unserer virtuellen Maschine. Beziehungsweise wir können mal Folgendes machen. Ich bin hier angemeldet als Dominik und wie wir sehen, gibt's hier meine Gruppen und diese Gruppen wurden eben erzeugt beim Logon oder im Token angelegt. Wenn ich jetzt mal eine neue Gruppe anlege, gehen wir mal hierher auf New Group, Super Developer, und sage hier, füge den Dominik in diese Gruppe hinzu. So ein Szenario, ich brauche irgendeine Gruppe, ruf beim Admin an, Admin sagt, er hat es getan, ich schaue in meine Gruppe rein, oder in meinen Token und sehe, Super Developer ist nirgends vorhanden und das hat jetzt eher technische Gründe und keine moralischen zumindest. Ja. Und es gibt ein Tool, das mit Windows ausgeliefert wird, das heißt Run As. Und Run As erlaubt es mir, eine neue Log-On-Session zu erzeugen. Und zwar kann ich sagen, ich hätte gerne eine neue Log-On-Session für den Benutzer Dominik. Und in dieser neuen Log-On-Session, der erste Prozess soll ein Command-Prompt sein. Also kann ich hier mein Passwort eingeben und sehe, ich laufe jetzt in meinem neuen Kommandofenster als der Account. Und wenn ich jetzt hier sage, who am I? Groups. Sollten wir, ja, hier, den Superentwickler finden. Okay? Das heißt, der Grund, warum jetzt in meinem alten Fenster keine Gruppe da war und im neuen die, weil ich einen neuen Token bekommen habe. Ja? Das ist der eine Anwendungsfall von dem Feature, wo es nützlich ist. Der andere ist, wenn ich eben zwischen verschiedenen Accounts hin und her switchen will. Ja? Gibt es ja in Windows den Weg, sagen Fast User Switching, also praktisch dann muss ich mich aber komplett abmelden und neu anmelden, bekomme einen neuen Desktop und dergleichen mehr. Oder aber ich kann dieses Feature nutzen, um eben mit mehreren Accounts gleichzeitig zu arbeiten. Ich kann jetzt mal hier noch einen neuen Account anlegen. Mal so. Der bekommt ein Passwort. Okay. Und kann es hier sagen, gib mir mal ein neues Fenster, das mit diesem Dan-Account arbeitet. Lustigerweise hat Dan das Privileg nicht, sich lokal anzumelden, aber mit unserem, sage ich mal, extensiven Wissen im Gepäck sollten wir das eigentlich fixen können. Gehen wir mal auf Local Policies, User Right Assignments, Log On.
allow, wo ist es denn? Allow logon locally. Nämlich, das haben im Moment nur diese Gruppen hier. Okay. Und das kann ich jetzt auch nicht so einfach ändern, sehe ich gerade. Interessanterweise. Mal kurz schauen. Wir machen es anders. Bevor wir jetzt hier alles verändern, tue ich mal kurz den Dan in die Admin-Gruppe dazu nehmen. Properties. Domain. Domain Admins. Members. Add Dan. Okay. So, jetzt sollte das Ganze funktionieren. Okay. Wenn ich jetzt sage, who am I? Sehen wir, dass wir jetzt hier zwei Fenster haben mit zwei verschiedenen Benutzern. Was so viel heißt wie, ich kann jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr einfach Sachen testen, wie Webanwendungen, einfach den Browser hier starten in dem Fenster oder Desktop-Anwendungen und dergleichen mehr. Also sehr, sehr ein nützlicher Trick zumindest, ja. Okay. Das Ganze geht auch programmatisch. Indem ich, wenn ich hier sage, process.start, kann ich eine sogenannte process.start-info mit reingeben und da kann ich Benutzernamen und Passwort setzen und das ist dann das gleiche wie eben unser run-as-Command, das wir eben ausgeführt haben. Das war der eine Weg, wie ich programmatisch, sage ich mal, meine Identität ändern kann, indem ich eine komplett neue Log-on-Session erzeuge, die einen neuen Token bekommt und die ihren eigenen Prozess hat, den eigenen Root-Prozess sozusagen. Und das Ganze auf Prozessebene mache, sprich, mein eines Fenster war Dominik, das andere war Dan. Es gibt aber noch einen granulareren Weg, das Ganze durchzuführen. Das heißt, das nennt sich Impersonation. Und die Idee ist, dass man innerhalb seines Programms temporär seine Identität wechseln kann. Das Ganze ist, wie man sich vorstellen kann, privilegiert. Das heißt, es gibt ein Privileg, das heißt das SE Impersonate Privilege. Und nur Accounts, die dieses Privileg haben, dürfen wiederum andere Accounts impersonieren. Woher bekomme ich Tokens, um diese Accounts zu impersonieren? Entweder das Ganze ist ein Ergebnis von Netzwerkauthentifizierung, was wir nachher noch genauer sehen werden, oder aber ich kann mir über den API LogOnUser einen Token erzeugen selbst. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja vorhin erwähnt, immer dann, wenn MyApp auf irgendeine Ressource zugreift, die vom Kernel geschützt wird, dann reicht der Kernel zurück sozusagen in den Prozess, holt sich den Token von Bob und schaut nach, ob die Rechte, die in dem Token von Bob niedergeschrieben sind, harmonisieren mit den Zugriffsrechten des Kernel-Objekts, auf das wir zugreifen wollen, ja. Was Impersonierung bedeutet ist, dass wir uns einen zweiten Token besorgen, den aber nicht an den Prozess anheften, sondern an den aktuellen Thread. Und das kleine, sage ich mal, Geheimnis von Windows ist, was der Kernel macht ist, er schaut in den Prozess rein. Er schaut zuallererst, gibt es einen Token, der an den Thread angeheftet ist? Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Bob-Token verwendet. Im Normalfall gibt es hier keinen Token am Thread, aber wenn wir impersonieren, haben wir einen Token, der auf dem Thread sozusagen liegt und dann nimmt der Kernel den Token, den er auf dem Thread findet und nicht den Token, den er auf dem Prozess findet. Sprich, alle Zugriffschecks, die jetzt gegen Dateien und gegen andere Dinge durchgeführt werden, gehen nicht mehr gegen Bob, sondern gegen Alice. Wie geht das Ganze? Letztendlich ist es folgendermaßen, ich muss mir den Logon-User-API selbst deklarieren. Leider gibt es das nicht als .NET Klasse oder Methode. Leider, das habe ich schon seit 5 Jahren vorgeschlagen. Es wäre super, wenn es das gäbe. Naja, wie auch immer. Der Punkt ist, ich muss mit Unmanaged Pointern ein bisschen rumhantieren. Sprich, ich kriege hier, ich gebe rein Name, Domäne, Passwort und bekomme raus bei Erfolg diesen Token, was ein Win32-Handle ist. Ja? Das ist einfach. Der Punkt ist, wo es oft schief geht, ist Ressourcen Cleanup. Sprich, wir arbeiten jetzt hier mit, sage ich mal, nativen Win32-Ressourcen. Das heißt, wir können mit diesem Token eine neue Windows-Identity erzeugen. Aber sobald das geschehen ist, sollten wir den Token zerstören oder das Handle aufräumen. Und dafür gibt es eine andere Win32-Methode, die heißt Close Handle. Wenn man online sucht nach Logon-User, findet man ganz, ganz viele Varianten, wie man diesen API deklariert, aber ganz, ganz wenige, dass man auch Close Handle aufrufen muss. Das ist wichtig. Ja? Das heißt, hier mit dieser Zeile Code wird der Token dupliziert sozusagen und ich kann den alten Token löschen. Und mit dieser Zeile Code hier kann ich den Token impersonieren. Das heißt, es gibt eine Methode, die heißt impersonate. Und das heißt so viel wie, nimm diesen Token und mach ihn auf den aktuellen Thread als Thread-Identität. Und was da zurückkommt, ist ein sogenannter Windows Impersonation Context. Und dieser Windows Impersonation Context, kann man sich vorstellen, ist so ein bisschen ein Buchhalter. Sprich, der weiß, was war der Prozess-Token vorher, was ist der Thread-Token danach. Und es gibt genau eine Methode auf dieser Klasse, die heißt undo, was den ganzen Fall wieder rückwärts umdreht. Sprich, dass wir danach wieder zurückkommen zu dem Normalzustand. Windows Identity ist idisposable, weil der Token intern aufgeräumt werden muss. Der Windows Impersonation Context ist idisposable, weil intern auch Ressourcen gehalten werden, die aufgeräumt werden sollen. Das heißt, sowas muss immer in so einem Using Statement stehen. Der Dateizugriff, der in diesem Using Statement passiert, der wird jetzt im Namen von Alice durchgeführt und nicht mehr im Namen des Prozessbesitzers sozusagen. Ich habe das mal gerappt für euch. Und zwar habe ich eine Klasse gebaut, die heißt LogonUser, die auch iDisposable implementiert. Hier gibt es einen Konstruktor, da gebe ich rein den Namen, das Passwort und die Domäne. Und dann findet praktisch hier in dieser Ensure Initialized Methode der Win32-Zugriff statt. Das heißt, hier ist unsere Methode LogonUser. Wir geben diese Werte rein, sagen, was für ein Logon-Typ soll es sein. Das ist auch ganz interessant. Es gibt verschiedene Logon-Typen in Windows. Es gibt interaktiv. Das wäre praktisch so, als würde Alice in Person vor dem Rechner stehen. Es gibt Network. Das ist dann wie ein Netzwerk-Logon. Es gibt Service. Das wäre ein Service-Logon. Das ist so im Großen und Ganzen. Ne? Und was rauskommt, ist eben der Token. Und wenn dieser Token ungleich Zero ist, dann können wir daraus einen Windows Principle erzeugen und alles, was wir vorher gelernt haben, ist nach wie vor gültig. Sprich, können wir Folgendes machen. Können hier mal sagen, console-write-line, Windows Identity .getCurrent.name. So. Und hier können wir sagen, using LogonUser. New var user, new LogonUser. So. Was wir da haben, das war Dan. Super geheimes Passwort und die Domäne war least privilege. Okay. Das heißt, damit haben wir jetzt praktisch diesen Wrapper um diesen neuen Token und iDisposable clean das Ganze ab und dann können wir hier sagen using user.identity.impersonate. So, das heißt in anderen Worten, dass dieser Codeblock hier jetzt als Dan ausgeführt wird. Wie können wir das überprüfen? Indem wir das hier machen. Okay. Das heißt, was wir jetzt sehen sollten, ne, wenn wir das Programm ausführen, ist hier oben Dominik, hier unten Dominik, in der Mitte Dan Und über die Using Statements werden unsere Ressourcen aufgeräumt. Und genau das ist auch das Endergebnis. Dominic, Dan, Dominic. Okay. Also, um es zu rekapitulieren, Subjekte greifen auf Objekte zu, in der Mitte sind die Zugriffsregeln und wir als Entwickler oder als Benutzer des Systems haben mehrere Möglichkeiten, wie wir unsere Identität wechseln können im Laufe des Systems. Einmal letztendlich ein neuer Logon, ja, das geht immer, Logoff, Logon, damit bekomme ich einen neuen Token. Ich kann eine neue Logon-Session erzeugen, entweder programmatisch mit browser.start oder von der Kommandozeile mit run as, was einen neuen Prozess erzeugt oder beziehungsweise eine neue Logon-Session erzeugt, die und diese einen neuen, sage ich mal, Root-Prozess bekommt. Oder aber ich kann innerhalb des Prozesses über Impersonierung die Identität des Threads ändern und für die Dauer der Impersonierung wird dann praktisch die Thread-Identität verwendet anstatt der Prozess-Identität. Wie gesagt, immer aufpassen hier, Impersonation sollte so kurz wie möglich sein, nur für den kleinen Moment, wo wir es brauchen, wenn wir es brauchen. Und ansonsten immer aufpassen, dass wir diesen Impersonation-Kontext disposen, was Sorge trägt dafür, dass wir zurückkommen in den richtigen Sicherheitskontext.